Es nützt ihnen nichts, in Ländern wie beispielsweise in der Vergangenheit in Argentinien investiert zu sein und dann haben sie Kapitalverkehrskontrollen. Dann bekommen sie ihre Dividenden oder auch ihre Verkaufserlöse nicht aus dem Land heraus. Und von daher ist dieser politische Aspekt ein sehr, sehr wichtiger.
The Portfolio People. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Portfolio People. Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise vom Flugzeugbau zum Ackerbau. Unser Gast ist Dirk Rüttgers, Geschäftsführer von Do Investment aus München, einem Unternehmen mit Wurzeln bei der Familie Dornier. Rüttgers wird uns erklären, wie aus einem Family Office ein Spezialist für Agrar- und Forstinvestments wurde. Wir werden tief in die Welt der Agrarinvestments eintauchen, von den fruchtbaren Böden Rumäniens bis zu den Weiden Uruguays. Rüttgers erklärt uns, warum der Boden unter unseren Füßen mehr sein kann als nur Erde und wie er als Stabilitätsanker in turbulenten Zeiten dienen kann. Bleiben Sie dran, es wird erdig. Doch bevor es losgeht, noch kurz zur Werbung.
Seit 2015 bietet unser Haus Edmond de Rothschild Asset Management unseren Anlegern die Blockbuster-Aktienstrategie, den EDR-Fund Big Data, an. Unsere Anleger haben dadurch Zugang zu Investments in einen heute entscheidenden Wertschöpfungstreiber von vielen Sektoren, nämlich Daten. Unser Fonds verwaltet rund 2 Milliarden Euro und investiert global in Unternehmen, die langfristig vom Megatrend Big Data profitieren. Diese agieren zum einen Teil in den Bereichen Datenanalyse und Dateninfrastruktur. Zusätzlich investieren wir in Datennutzer aus dem Gesundheitswesen, Versicherung und Energiedienstleistungen. Innerhalb eines globalen Aktienportfolios investieren wir größtenteils abseits des Kerntechnologiesektors. Unser EDR-Fund Big Data eignet sich als stabilisierende Beimischung zu diesen bestehenden Technologie-Investments. Neugierig? Mehr erfahren Sie auf unserer Website edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Herr Rüttgers, Sie sind seit mehr als 3 Jahrzehnten im Finanzgeschäft tätig, waren bei Großbanken, haben für die Familie Dornier gearbeitet. Erzählen Sie mal ein bisschen über sich. Wie kamen Sie zu Do Investment?
Ja, nachdem ich 10 Jahre lang das Asset Management der Weberbank in Berlin geleitet habe, bin ich zum Family Office der Familie von Herrn Silvius Dornier gekommen. Und die Familie Dornier hat sich nach dem Verkauf der Anteile seinerzeit an Daimler ERDS sehr stark auf den land- und forstwirtschaftlichen Bereich fokussiert. Diese DNA haben wir aufgenommen und haben dann in einer eigenständigen Asset Management Einheit der Do Investment 2 Investments nach vorne gebracht. Das eine sind die klassischen liquiden Anlagen im Aktien- und Rentenbereich und das andere sind die Agrarinvestments und das sind die Investments, deren DNA wir von der Familie Dornier übernommen haben.
Das Family Office wurde ursprünglich von Silvius Dornier gegründet, dem Sohn des berühmten Flugzeugkonstrukteurs. Die Zuhörer können es nicht sehen, aber hinter Ihnen, Herr Rüttgers, hängt auch ein großes Modell. Jetzt gucken wir mal da ein bisschen hin. Welche seiner Eigenschaften, was hat ein Flugzeugingenieur und vielleicht ein Vermögensverwalter, ein Family Officer gemeinsam?
Also mit Sicherheit ein präzises Arbeiten, eine Investition und ein Engagement, das man bringt, was nicht nur kurzfristig orientiert ist, sondern was sich auch eher an mittel- bis langfristigen Zielen ausrichtet.
Ihre Firma Do Investment hat sich neben liquiden Assets auf Agrar- und Forstinvestments spezialisiert. Darüber werden wir heute auch schwerpunktmäßig sprechen. Was fasziniert Sie persönlich denn an diesem Anlagesegment? Also ist es der Bezug zur Natur, ist es die Werthaltigkeit, ist es irgendwie auch der Nachhaltigkeitsaspekt?
Ein Mix aus verschiedenen Komponenten. Das eine ist, es ist ein Sachwertinvestment, was man anfassen kann. Man kann sich auf den Acker stellen, man kann den Acker begutachten. Darüber hinaus sind wir oder ich auch der festen Überzeugung, dass wir in einem Megatrend sind. Viele Investoren merken, gerade in den letzten Jahren, dass die Anlageklasse Agrar oder Forst ein relativ sicherer, ein stabiler Bestandteil im Portfolio ist. Und wir wissen alle, die Weltbevölkerung wird wachsen. Sie wird auch nochmal signifikant wachsen in den nächsten 20 bis 25 Jahren. Das heißt, eine vernünftige Produktivität einer Landwirtschaft und einer Forstwirtschaft ist elementar für die Bevölkerung und auch um das Wachstum der Bevölkerung zu unterlegen.
Erzählen Sie mal ein bisschen zu Ihrer Strategie, wenn Sie jetzt über Äcker reden oder Agrarinvestitionen. über was reden wir? Wir reden jetzt wahrscheinlich nicht den Acker hier von München, wo wir gerade das Gespräch führen, sondern wie sind Sie da aufgestellt global?
Wir haben uns natürlich zunächst mal sehr stark auf Deutschland, auf Europa konzentriert. Aber wenn Sie sich hier umschauen, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Preise für Agrarflächen in Deutschland, in Österreich, in Italien in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen sind. Und aus Renditegesichtspunkten macht unseres Erachtens ein Investment hier wenig Sinn. Darüber hinaus ist der Zugang zu Flächen auch sehr, sehr schwer. Und von daher haben wir uns schon frühzeitig, das im Jahre 2005, 2006, mit internationalen Märkten beschäftigt. Wo können wir rechtssicher investieren? Wo haben wir eine vernünftige Infrastruktur? Wo haben wir gute Böden? Und wo haben wir auch entsprechenden Niederschlag? Und sind dann 2006 erstmals zu Rumänien gekommen und haben dort ein hervorragendes Umfeld vorgefunden. Ein Land, was bis zu dem Zeitpunkt noch Nettoimporteur von Getreide war und heute einer der größten Exporteure der Europäischen Union im Getreidebereich ist. Da haben wir uns für Rumänien entschieden und sind 2005, 2006 erstmalig dort als Investor tätig geworden. Was man aber sagen muss, was uns unterscheidet von vielleicht anderen Investoren, die im Agrar- oder im Forstbereich investieren, wir sind selbst nicht operativ tätig. Das heißt, wir betrachten uns eher mehr als Real Estate-Investoren. Wir sehen unsere Wertschöpfung, die wir erbringen, eher darin, gute Flächen zu finden, zu analysieren und dann einen sauberen Kaufprozess im Rahmen der Grundbuchsicherheit und im Rahmen der Rechtssicherheit darzustellen. Und im zweiten Schritt dann, gute Pächter zu finden, die unsere Flächen verantwortungsbewusst und langfristig dann auch bewirtschaften.
Jetzt machen Agrarinvestments bei Ihnen etwa knapp die Hälfte Ihrer Assets aus. Wie erklären Sie sich denn da dem Boom bei Agrarland? Und was ich mich jetzt fragen würde, ist das dann nicht irgendwie auch ein Klumpenrisiko?
Wenn Sie in die USA schauen und schauen sich dort verschiedene Endowments, Pensionskassen, Versicherungen an, finden Sie grundsätzlich einen Anteil von 5-10% an Agrar- oder Forstinvestment in der Asset Allocation. Die Anlageklasse ist in Deutschland oder in Europa noch nicht so stark verbreitet, bei weitem noch nicht. Aber es kommen mehr und mehr Investoren doch dahinter, dass man sagt, das ist ein vernünftiger Bestandteil in einer Asset Allocation. Ich würde keinem Investor empfehlen, sein gesamtes Vermögen dort zu investieren. Aber als Baustein der Asset Allocation hat sich gerade der Bereich Agrar in den letzten Jahren sehr, sehr bewährt. Schauen Sie sich die unterschiedlichen Krisen an, die wir hatten, von der Finanzkrise 2007, von der Covid-Krise oder auch noch jüngst vom Jahr 2022, wo nahezu alle Anlageklassen negativ waren. Dort haben Sie im Bereich Agrar stabile Renditen vorgefunden und besonders eine Werthaltigkeit, die Ihnen noch Ruhe ins Portfolio bringt, wenn Sie im Rahmen der Asset Allocation zu einem kleineren oder auch einem größeren Teil im Agrarbereich investiert waren.
Aber wie erklären Sie sich das denn, dass Ackerland oder auch dann Forst gegenüber klassischen Assets wie Aktien oder Immobilien nicht so nach unten geht in solchen Krisen? Also nehmen wir mal 2022, weil die überbeordnete Nachfrage, weil die Weltbevölkerung weiter wächst, das alles überlagert oder?
Ja, ein Punkt ist sicherlich, dass wenn Sie sich auf der anderen Seite den Aktienmarkt betrachten, der Aktienmarkt wird getrieben von Gier und Angst. Der Aktienmarkt neigt dazu, zu übertreiben, nach oben und nach unten. Diese Übertreibung finden Sie im Agrarbereich eher nicht. Dort haben Sie solide, kontinuierliche Entwicklung. Darüber hinaus gibt es in der Regel bei den meisten Investoren kein Leverage. Das heißt, in Krisenphasen sind Investoren dort vielleicht auch nicht so unter Druck wie in anderen Bereichen, im Private Equity Bereich oder vielleicht im Aktienbereich oder in sonstigen Investments, wo vielleicht mit Leverage gearbeitet wurde.
Würden Sie denn sagen, also Diversifikation haben Sie gesagt, klar, da ist das eine gute Sache. Hat das auch einen Inflationsschutz?
In jedem Fall, weil am Ende des Tages sprechen wir von einem Sachwertinvestment und zum anderen sprechen wir natürlich davon, dass auf den Flächen Nahrungsmittel erzeugt werden beziehungsweise Commodities erzeugt werden, die dann auf dem Weltmarkt verkauft werden. Und wenn Sie eine Steigerung der Commodity-Preise haben, haben Sie natürlich auch in der Regel eine Steigerung der Erträge des Pächters und auch der Pachterträge. Und damit haben Sie automatisch einen normalen Inflationsschutz, den Ihnen dieses Investment bringt. Ähnlich wie auch im Immobilienbereich, wo Sie normalerweise auch mit steigenden Inflationsraten auch steigende Mieten haben.
Wie sind Sie denn bei der Suche und den Auswahl der Flächen genau vorgegangen? Also ich kann mir vorstellen, man braucht eine Menge Expertise, um Böden in Rumänien oder auch Uruguay einschätzen zu können.
Sie brauchen einen größeren Vorlauf, den man nicht unterschätzen darf. Also in ein Land zu gehen und zu sagen, so ich investiere jetzt morgen in Agrarflächen, ist unseres Erachtens eher schwierig. Das heißt, die müssen ein Netzwerk aufbauen, ein vertrauenswürdiges Netzwerk an Maklern, an Agraringenieuren, die ihnen helfen, gute Flächen zu finden, aber auch zu analysieren. Sie brauchen also vertrauenswürdige Personen vor Ort. Sie müssen auch selbst unseres Erachtens nicht nur beim Kauf, sondern auch danach regelmäßig vor Ort sein, um sich ein Bild von der Produktivität der Böden zu machen. Und dann können solche Kaufverhandlungen durchaus auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Unsere Erfahrung ist die, dass im Vergleich zu beispielsweise Immobilientransaktionen Transaktionen im Agrarbereich deutlich länger dauern. Das heißt, die Analyse der Flächen, die Analyse der Grundbücher, auch bis sich Käufer und Verkäufer über den Preis einig geworden sind, dauert eine gewisse Zeit. Wir haben teilweise auch Farmen über 2 bis 3 Jahre analysiert, verhandelt, bis wir schließlich als Käufer der Farm dann auch erfolgreich waren.
Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, wenn Sie sagen längere Zeit. Das heißt, vom ersten Angebot bis, herzlichen Glückwunsch, das gehört jetzt Ihnen. Sie können jetzt hier Soja anbauen. Wie lange dauert das im Schnitt?
Ich würde sagen, im Schnitt zwischen 1 und 2 Jahren. Aber es kann auch länger dauern. Also unser Vorlauf beispielsweise auch in Rumänien, bevor wir erstmals investiert hatten, war 3 Jahre. In Uruguay war er sogar 4 Jahre. Weil neben dem Aufbau des Netzwerks, was ich eben beschrieben habe, brauchen Sie natürlich auch ein Verständnis für das Steuersystem, für das Rechtssystem des jeweiligen Landes und natürlich auch im Rahmen der Doppelbesteuerungsabkommen, wie harmonisieren diese Länder dann auch mit unseren Investitionsstandorten in Europa, sprich in Luxemburg und in Deutschland.
Spannend. Landwirtschaft hat ja immer auch etwas Ursprüngliches und auch Erdverbundenes. Jetzt mal ein bisschen vom Investieren kurz weg. Welche Tätigkeit auf einem Bauernhof würden Sie denn am liebsten mal ausüben? Also melken, ackern, säen, ernten. Und was, glauben Sie, könnten Sie denn davon noch lernen?
Ich glaube, da wir nicht operativ tätig sind, kann ich davon eine Menge lernen. Aber was mir natürlich am meisten Spaß macht, ist, wenn wir in Uruguay sind, durchaus auch mal mit dem Pferd über die Flächen zu reiten. Weil dann kommt man durchaus sogar auch zu unzugänglicheren Parts der Farm, die man vielleicht doch etwas besser analysieren kann als mit dem Auto.
Kennen Sie alle Ihre Farmen in Uruguay? Und wie lange sind Sie da so oder wie oft sind Sie da so?
Mindestens 2-mal im Jahr und dann durchaus auch mehrere Wochen, weil, wie Sie schon sagten, nicht nur beim erstmaligen Kauf der Farm und bei der Analyse der Flächen, sondern auch im Folgenden die Fruchtfolgepläne der Pächter zu überwachen, zu analysieren, mit den Pächtern regelmäßig zu sprechen und gegebenenfalls auch neue Angebote zu analysieren, ist der Hauptbestandteil unserer Tätigkeit.
Das heißt, Sie entscheiden, wenn ich das richtig verstanden habe, am Ende auch, was dort angebaut wird. Machen Sie das allein oder zusammen mit den Pächtern? Oder?
In Uruguay ist es so, dass der Landbesitzer für den Anbauplan verantwortlich ist. Das heißt, das machen wir natürlich nicht wir hier in München, sondern unsere Agraringenieure vor Ort legen den Anbauplan fest. In Uruguay haben wir 2 Fruchtfolgen pro Jahr. Das heißt, wenn der Pächter beispielsweise für 4 Jahre die Flächen gepachtet hat, sprechen wir über 8 Fruchtfolgepläne. Die wir vorlegen und die wir sehr verantwortungsvoll handhaben, weil wir auch immer einen größeren Teil unserer Flächen in der Tat stilllegen und sie nicht in die Produktion geben, damit sie sich mit entsprechender, mit Rotklee auch wieder erholen, Stickstoff aufbauen und Humus aufbauen im Boden, um dann wieder in die Produktion zu gehen. Und diese Anbaupläne, die legen wir fest und man ist auch in Uruguay auch gesetzlich als Landbesitzer für diesen Anbauplan verantwortlich. Und auf Basis dieses Anbauplans wird auch mit dem Pächter dann der Pachtvertrag verhandelt. Es ist also nicht so, dass man sagt, hier ist ein Stück Land und jetzt diskutieren wir mal über die Pacht, sondern man legt zunächst den Anbauplan fest und spricht dann mit dem Pächter über die entsprechende Pacht.
Da sind wir aber auch beim Thema Agrar und Nachhaltigkeit. Man kann natürlich die Klimaschutzeffekte von Wäldern, von Äckern und so betonen. Man kann aber auch über Monokulturen so als Umweltsünde sprechen. Wie grün sind denn Agrarinvestments unter dem Strich wirklich? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ich würde sagen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das ist von Land zu Land unterschiedlich auch von Anbaugebiet zu Anbaugebiet. Ich denke auch, der Begriff Nachhaltigkeit wird sehr inflationär verwendet. Wir würden es eher als verantwortungsvolles Handeln ansehen. Und für uns ist die Qualität des Bodens und die Erhaltung der Qualität des Bodens von elementarer Bedeutung. Es geht uns nicht um die kurzfristige Renditemaximierung aufgrund der Pacht, sondern uns steht wirklich im Vordergrund, den Boden zu erhalten, weil wir sind langfristige Investoren. Wir denken über 15 oder 20 Jahre Zeithorizonte und nicht über 1 oder 2 Jahre.
Kommen wir mal auf die Wertentwicklungsseite zu sprechen. Die durchschnittlichen Jahresrenditen bei Agrarland waren in den vergangenen 20 Jahren dann recht üppig. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen in Rumänien zum Beispiel so. Was kann man da so per annum erwarten als Investor?
Also wir gehen per anno von einer Rendite aus, die irgendwo im Bereich zwischen 6% und 8% liegt. Wir erwarten etwa 3 bis 3,5% aus der Pachtrendite und dann nochmal etwa 3 bis 4% aus der Wertsteigerung der Flächen. Das ist nicht immer ganz linear, aber wie eben schon gesagt, ist Agrar durchaus eine Assetklasse, die da sehr viel Stabilität aufweist und auch durchaus eher einen sehr linearen Verlauf aufweist.
Also 6 bis 8% pro Jahr, ist das auch die Messlatte für Ihre Fonds dazu?
Das ist in jedem Fall die Messlatte. Und was das Agrarinvestment anbelangt, erwarten wir auch in Jahren, die schwierig sind, wie eben schon gesagt, in der Corona-Pandemie 2020 oder nach einer Finanzkrise wie 2009, 2010 oder auch wie das Jahr 2022, würden wir trotzdem von unserem Agrarinvestment einen stabilen Wertzuwachs erwarten.
Ich habe jetzt so ganz selbstverständlich gesagt oder über Ihre Fonds gesprochen. Wir haben da jetzt ja noch gar nicht drüber uns ausgetauscht. Erklären Sie mal ein bisschen so, was hat es mit den Fonds auf sich?
Wir haben vor einigen Jahren schon für beide Länder, sowohl für Uruguay wie auch für Rumänien, Spezialfonds aufgelegt in Luxemburg in Form einer SICAV-SIF-Struktur, die sich an professionelle bzw. semi-professionelle Investoren richtet. Diese Fonds waren oder sind final geschlossen worden in 2017 und 2021. Die Fonds sind voll investiert und wir haben uns, weil wir von beiden Ländern, sowohl von Uruguay wie auch von Rumänien, sehr überzeugt sind, dazu entschlossen, für jedes Land einen Nachfolgefonds aufzulegen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, sodass wir jetzt wieder eine neue Fondsgeneration haben, die über die nächsten 2 bis 3 Jahre die Investitionsphase angesetzt hat. Und wir wollen dort wieder ein solides Portfolio an guten Agrarflächen in beiden Ländern aufbauen.
Wie viele Assets streben Sie da an?
Wir haben da keine Vorstellung oder genaue Zielgröße, wie das oft bei Private Equity Fonds oder Private Equity ähnlichen Fonds ist, dass man sagt, man will eine gewisse Zielgröße haben. Wir sind da eher opportunistisch unterwegs. Wir suchen gute Flächen zu adäquaten und vernünftigen Preisen. Und solange wir die finden können und solange uns unsere Investoren das Vertrauen schenken, investieren wir. Und das sind dann in der Regel so Zielgrößen, die so bei 150 bis 200 Millionen pro Fonds liegen.
Sie haben gerade das Wort Langfristigkeit schon erwähnt. Ist ja immer eine gute Sache für Investoren. Langfristigkeit bedeutet bei uns aber auch natürlich irgendwie Klimawandel. Also man wird den vielleicht noch stärker miterleben. Dürren, mitunter auch politische Risiken in den Anbauländern. Sie haben es vorhin schon angeteasert, dass die Rechtssicherheit sehr, sehr wichtig ist. Aber auch das kann sich ja immer mal ändern. Wie begegnen Sie denn solchen Bedenken, wenn Investoren Sie darauf ansprechen? Und welche Risikofaktoren gilt es denn in der Tat zu beachten?
Ja, also der wichtigste Punkt ist natürlich, wenn Sie sich weltweit mit Agrarinvestments beschäftigen, Sie brauchen gute Böden, Sie brauchen eine vernünftige Infrastruktur und Sie brauchen entsprechend Niederschlag. Und dieser Niederschlag, da sollte man genau darauf achten, wo man heutzutage investiert, wo Sie wirklich auch heute noch und auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren ausreichend Niederschlag haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der Investition neben der Bodenqualität. Und das weitere Thema ist natürlich das politische Risiko, dass Sie auch Rechtssicherheit haben, was das Grundbuch anbelangt, dass Sie Sicherheit haben, dass Sie als Ausländer genauso behandelt werden wie ein Inländer, dass Sie freien Kapitalverkehr haben. Es nützt Ihnen nichts, in Ländern wie beispielsweise in der Vergangenheit in Argentinien investiert zu sein und dann haben Sie Kapitalverkehrskontrollen. Dann bekommen Sie Ihre Dividenden oder auch Ihre Verkaufserlöse nicht aus dem Land heraus. Und von daher ist dieser politische Aspekt ein sehr, sehr wichtiger. Und gerade Länder wie Uruguay und Rumänien bieten uns die entsprechende Stabilität, um unsere Investments dort umzusetzen.
In den USA ist das ja schon gang und gäbe. Also Sie haben vorhin auch schon die Endowments angesprochen, so dass das da ein Thema ist. In Europa ist das jetzt noch nicht so die populäre Asset-Klasse. Hängt Europa da aus Ihrer Sicht noch hinterher? Oder sehen Sie hier noch größere Wachstumschancen? Oder ist es eher international, wo die Post abgeht?
Ich glaube, dass Europa da Nachholbedarf hat, gerade was die, was institutionelle Investoren anbelangt, seien es Versicherungen, Pensionskassen, sehen wir schon den Trend, dass sich mehr und mehr Investoren mit dem Thema beschäftigen, weil sie suchen Alternativen zu den klassischen Märkten. Und deshalb glaube ich, dass Europa da einen gewissen Nachholbedarf hat, was die Investitionen anbelangt und was auch die Allokation dann in der entsprechenden Asset Allocation anbelangt. Ich glaube, viele Privatinvestoren haben das schon verstanden und wir sehen da auch eine zunehmende Nachfrage, auch von privater Seite. Aber ich denke, dass speziell der institutionelle Bereich Nachholbedarf hat.
Blicken wir mal nach vorne. Wo steht denn der globale Agrarmarkt im Jahr 2030? Und welche Rolle, glauben Sie, spielt denn dann Europa im Konzert der globalen Anbauregion? Also holen wir gegenüber Amerika und Asien oder auch Ländern wie Australien etc. auf? Oder gibt es da eher noch eine steigende Abhängigkeit von Importen und Co.?
Nein, ich glaube schon, dass wir gute Standorte haben. Also wenn Sie sich in Europa ansehen, haben wir sowohl in Rumänien wie auch in den Balkanländern, aber auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz hervorragende Böden. Von daher mache ich mir um die Produktion weniger Sorgen. Ich denke aber, dass sich die Investoren natürlich auch zunehmend international orientieren werden, wo sie investieren können. Auch ein wichtiger Markt ist sicherlich die Ukraine. Die Ukraine war bis vor dem Krieg auch nicht investierbar aus deutscher Sicht. Dort gab es regulatorische Hürden. Man darf sicherlich gespannt sein, wie eine Situation nach dem Krieg aussieht, ob es dann möglich ist, in einem solchen Land zu investieren, weil die Ukraine hat sehr, sehr fruchtbare Böden und wäre auf Investitionen sicherlich angewiesen.
Herr Rüttgers, wenn Sie eine Sache in der Finanzbranche morgen ändern könnten, was wäre das?
Die Regulierung, die wir in der Finanzbranche erfahren, sollte meines Erachtens zum Schutz der Anleger sein. Und da sollte der Regulator vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit etwas mehr Augenmaß vorgehen. Ich denke, dass wir an der einen oder anderen Stelle doch etwas überreguliert sind. Der Schutz der Anleger muss im Vordergrund stehen. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Regulierung mit vielleicht etwas mehr Augenmaß an der einen oder anderen Stelle vollzogen wird.
Dann danke ich Ihnen für die Einblicke in dieses spannende Spezialgebiet des Investierens. Ich hoffe, wir holen das nochmal in einer zweiten Runde nach, dann vielleicht in Uruguay bei wärmeren Temperaturen. Jetzt hier in München ist ein bisschen verregnet, aber es gibt sicherlich noch viele Facetten. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.